ARD Sounds.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Und da kann es schon mal so sein, dass ich als Geheimdienst in einem Land, in dem ich so eine Operation machen will, nicht so eine gute Infrastruktur habe, die ich nutzen kann. Und dann ist durchaus denkbar, dass man auch zu einem befreundeten Geheimdienst geht und sagt, sag mal, habt ihr vielleicht in dem und dem Land eine konspirative Wohnung, die wir mal nutzen können? Und wenn das Vertrauensverhältnis da ist, dann hilft man sich auch gegenseitig damit.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Liebe Dark Matters Gemeinde, liebe Freunde und Verfolger dieses Podcasts, wir wollen heute wieder ein paar offene Fragen aus der Welt schaffen und zwar mit jemandem, der wirklich fast alle Antworten parat hat aus der Welt der Geheim- und Nachrichtendienste. Michael Götschenberg ist bei mir. Schön,
ja,
dass du
hallo,
da
Eva.
Bist, Michael.
Ich werde mich bemühen.
Ja, und genau wenn ich diesen Satz sage, der ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg, muss ich immer an die vielen Kommentare denken, die genau das immer monieren, dass wir das so oft sagen. Ich meine, wir haben jetzt 4 Staffeln auf dem Buckel, Michael. Und dann sagt man natürlich diese Phrase immer wieder, diesen Titel möchte ich ja eigentlich sagen, also bei dir und bei Holger Schmidt natürlich auch. Kannst du es denn noch hören? Ist das okay für dich?
Ja, und da mir Dark Matters ja wahnsinnig viel Spaß macht, ist das völlig in Ordnung, aber wir können ja vielleicht so verbleiben, jetzt haben wir es einmal gesagt und sagen es jetzt in dieser Folge nicht mehr.
Okay, also an alle, die sich darüber manchmal aufregen oder sich darüber ärgern oder es nicht mehr hören können, hier habt ihr jetzt erstmal Ruhe vor diesem Titel. Es wird jetzt nur noch mit Michael geredet an dieser Stelle. Also, es geht um ein Thema, um das es schon tatsächlich oft ging in diesen 40 Folgen, nämlich um das Tarnen und das Täuschen der Geheim- und Nachrichtendienste. Oft geht es dann ja um die Agenten, um die Spione, also angeklebte Bärte und ähnliches. Wir haben mittlerweile aber auch schon gelernt, die sind natürlich am besten getarnt, wenn sie möglichst unauffällig, möglichst Stino, möglichst 0815 aussehen, möglichst beige Windjacke sozusagen und gar nicht so sehr 007. Heute geht es aber um etwas viel Größeres, nämlich die Liegenschaften, die Gebäude, die Unternehmungen der Geheimdienste, wie die sich tarnen. Und da tut ja ein angeklebter Bart erstmal gar nichts, ne?
Nein, das stimmt. Das mag vielleicht helfen, um das Äußere ein bisschen zu verändern, aber hier geht es tatsächlich darum, wie schaffe ich das, dass eine Operation im Ausland beispielsweise getarnt wird? Und da spielen tatsächlich Unternehmen eine große Rolle, um sozusagen zu verschleiern, wer ist da eigentlich mit welcher Mission unterwegs? Und wenn es darum geht, sozusagen eine Base zu schaffen im Ausland, für diejenigen, die operativ involviert sind, wenn es auch darum geht, Gerät, Kommunikationsgerät oder was auch immer man braucht für so eine Operation getarnt irgendwo hinzuschaffen, dann sind Unternehmen tatsächlich das Mittel der Wahl. Und wenn wir uns erinnern, bei Dark Matters hilft ja gelegentlich der Blick in die Welt von James Bond. Und da ist es auch so. Für wen arbeitet James Bond? Natürlich offiziell nicht für den MI6, sondern für Universal Exports. Also Im- und Export. Und das ist im Endeffekt genau das Thema, das man bei Bond auch aufgegriffen hat, dass man hier halt den Geheimdienst als ja, Handelsunternehmen tarnt.
Also es geht um die Tarnung der Geheimdienste, der Adressen derselben als solche. Es geht aber auch um die Wohnungen, um die Konspirativen. Wir bleiben aber nochmal beim Schritt vorher, der uns nah an unserer Folge eben auch erzählt, von den Unternehmen, von den Scheinfirmen, die Geheimdienste und Nachrichtendienste unterhalten. Im aktuellen Fall geht es um eine taiwanesische Firma, zumindest gibt es vor, die diese Pager, die eben dann im Jahr 2024 der Hisbollah im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren geflogen sind, hergestellt haben soll. Eigentlich steckte der Mossad, also der israelische Geheimdienst, dahinter. Es ist eine Tarnunternehmung gewesen, das kann man vielleicht mal so sagen, aber das ist dann deutlich mehr als einfach nur ein gefälschter Adressaufkleber, oder?
Ja, und hier kann man eben sehen, wie schnell das alles sehr kompliziert wird und das hat natürlich Methode, damit eben keiner versteht, was da wirklich im Hintergrund für einen Film läuft. Also dieser taiwanesische Hersteller, der hatte ja diesen Auftrag in Lizenz vergeben an ein Unternehmen in Ungarn, der Also die Firma in Taiwan hat für mich auch glaubwürdig gesagt, wir haben mit all dem überhaupt nichts zu tun gehabt. Wir waren auch völlig entsetzt, sind da ja vor die Kameras und Mikrofone getreten und konnten nicht fassen, was da passiert war. Ja, und wenn man dann aber mal genau hingeguckt hat, dann hat man eben sehr schnell gemerkt, man kommt hier bei einem Firmengeflecht aus, das darauf angelegt ist, dass man eben überhaupt nicht versteht, wer da tatsächlich die Strippen gezogen hat und wer diese Pager tatsächlich produziert hat. Also diese Firma BAC Consulting hatte die Lizenz erworben von Apollo in Taiwan, um eben diese Pager herzustellen. Und wie sich dann herausgestellt hat durch Medienrecherchen, das wurde dann sehr schnell deutlich, handelt es sich eben bei BAC Consulting um eine Tarnfirma. Nicht die einzige Tarnfirma, die da eine Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte, aber die haben diese Pager dann irgendwo produzieren lassen, wir wissen bis heute nicht wo. Und tatsächlich handelt es sich dabei eben um eine Briefkastenfirma in Budapest in Ungarn, die der Mossad offenbar ins Leben gerufen hat, um diese Operation möglich zu machen.
Jetzt ist das natürlich eine super aufsehenerregende Aktion gewesen. Die meisten werden sich auch noch daran erinnern. Das heißt, so eine Tarnfirma braucht man wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen als Nachrichten- oder Geheimdienst, oder?
Nun ja, also sie ist eine Möglichkeit, um sich eine Basis, eine Base zu schaffen für eine nachrichtendienstliche Operation im Ausland. Das heißt, ich habe hier auf diese Weise die Möglichkeit, all diejenigen, die mit dieser Operation zu tun haben, als Angestellte dieser Firma mit einer Legende entsprechend zu versehen. Das heißt, die sind dann eben nicht als Geheimagenten unterwegs, sondern als Handelsreisende oder als Firmenangestellte und die reisen dann eben zwischen dieser Firma im Ausland und anderen Ländern hin und her. Das ist alles wenig spektakulär, da gibt es millionenfach jeden Tag. Und insofern ist das für eine geheimdienstliche Operation als Legende ein sehr gerne und immer wieder genommenes Konstrukt, dass man eben halt eine solche Firmenkonstruktion schafft und dann auf der einen Seite eben Räumlichkeiten hat im Zielland, die man nutzen kann und auf der anderen Seite eben auch eine passende Legende für all die, die damit zu tun haben.
Und die ist dann nochmal ein bisschen weniger aufsehenerregend oder hat weniger Verdachtsmomente als der Klassiker, nämlich die Botschaft, die Auslandsvertretung, wo sich ja auch viele Agenten und Spione tummeln.
Genau, das ist ja tatsächlich so, dass man an der Botschaft die akkreditierten Geheimdienste, Repräsentanten muss man sagen, der entsprechenden Geheimdienste des Landes eben auch als Ansprechpartner offiziell hat im Zielland. Aber hier geht es eben nicht um diese sogenannten Residenten, die natürlich auch eine Funktion haben, sondern hier geht es tatsächlich um das operative Geschäft und das hält man weg von der Botschaft. Da soll es möglichst gar keine Kontakte geben, damit eben auch gar nicht deutlich wird, dass hier Leute, die ins Land reisen und mit dieser Firma zu tun haben, dass die tatsächlich auch Kontakt eben zum Residenten des Geheimdienstes haben. Dann würde diese Operation möglicherweise auffliegen, denn man darf nicht vergessen, dass natürlich die akkreditierten Geheimdienstvertreter, die Residenten eines Geheimdienstes im Ausland, die eben an so einer Botschaft sitzen, dass die in dem Zielland natürlich auf dem Schirm sind und auch von dem inländischen Nachrichtendienst ja beobachtet werden oder man zumindest ein Auge auf die hat, je nachdem, wie die Beziehungen so sind. Das wäre viel zu riskant.
Also ein sicherer Aufenthaltsort, solche Tarnfirmen für Agenten in anderen Zielländern bei ihrem operativen Geschäft, so verstehe ich es jetzt. Wie groß ist denn dieses Phänomen? Also kann man wirklich sagen, jeder Nachrichten, jeder Geheimdienst unterhält solche Tarnfirmen, mehrere wahrscheinlich auch, und solche Geflechte? Oder ist das dann doch eher die Ausnahme?
Nein, ich würde sagen, das ist gang und gäbe. Das macht so ziemlich jeder Geheimdienst, weil das eben so eine sehr praktikable Lösung ist, um das operative Geschäft zu tarnen. Hinzu kommt, dass man beispielsweise auch mit konspirativen Wohnungen arbeitet. Auch das ist eine Möglichkeit, dass ein Geheimdienst im Ausland eine Wohnung unterhält. Die ist dann beispielsweise mit Kameratechnik ausgestattet, dass man immer ganz genau mitbekommt, wer geht da rein und raus, eben auch mitbekommen würde, wenn diese Wohnung aufgeflogen wäre. Also ein genauen Überblick hat, wer dort unterwegs ist. Und so eine Wohnung kann eben auch genutzt werden, um eine Operation quasi ja über die Bühne bringen zu können, damit man eine Anlaufstelle hat, wo diejenigen, die dieses operative Geschäft dann eben machen, ja quasi einen Safe Space haben, ja, wo sie sich aufhalten können, wo sie kommunizieren können, wo sie eine Anlaufstelle haben. Und das ist sozusagen neben den Tarnfirmen, sind die konspirativen Wohnungen, spielen da eben auch eine große Rolle. Und dann kann es schon mal so sein, dass ich als Geheimdienst in einem Land, in dem ich so eine Operation machen will, nicht so eine gute Infrastruktur habe, die ich nutzen kann. Und dann ist durchaus denkbar, dass man auch zu einem befreundeten Geheimdienst geht und sagt, sag mal, habt ihr vielleicht in dem und dem Land eine konspirative Wohnung, die wir mal nutzen können? Und wenn das Vertrauensverhältnis da ist, dann hilft man sich auch gegenseitig damit.
Ah, okay. Also man teilt dann durchaus auch mal die Adressen und so weiter. Und diese konspirativen Wohnungen, konspirativ vielleicht nochmal ganz kurz zur Worterklärung, heißt so viel wie geheim, verschwörerisch im Verborgenen. Das heißt, die Agenten leben dann auch wirklich in dieser Wohnung? Also kann man sich so vorstellen, die gehen quasi morgens in ihre Tarnfirma zur Arbeit und abends in der konspirativen Wohnung legen sie sich schlafen, oder wie?
Das kann zumindest so sein. In jedem Fall ist das eine Wohnung, von der niemand mitbekommen soll, was da wirklich passiert. Und die muss natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also je anonymer das alles ist, desto besser. Darf man sich jetzt auch gar nicht so unbedingt so schick vorstellen, aber es ist einfach ein Ort, der entsprechend eben abgesichert ist und den man eben nutzen kann, ohne die Sorge haben zu müssen, dass man entdeckt wird mit dem operativen Geschäft, das man macht.
Vielleicht kommt einem der Name auch bekannt vor von der Staatssicherheit DDR. Also tatsächlich haben die ja auch oft diese konspirativen Wohnungen
genutzt. Ja, natürlich. Absolut.
Ne? Und da hatten die Wohnungen, erinnere ich mich, aus diversen Museumsbesuchen und Büchern ja auch immer einen super guten, ja, also aus Sicht der Stasi, eine wichtige Lage. Ne? Also entweder nah an der Grenze zu irgendeinem Grenzposten oder eben nah an jemanden, dem man irgendwas vorwirft und so weiter. Also sind diese Wohnungen auch tatsächlich manchmal in der Nähe einer Zielperson angesiedelt, absichtlich?
Ja, idealerweise kann man sie beispielsweise auch für Observationen nutzen, dass man beispielsweise im Haus gegenüber das Fenster genau in die richtige Richtung geht und man auf diese Weise eben eine Zielperson im Blick behalten kann. Also je nachdem, worum es geht, muss so eine Wohnung natürlich viele Kriterien erfüllen und ist am Ende auch gar nicht so leicht zu finden.
Das hatte ich ja schon gesagt, wir schöpfen ja sowieso immer aus dem Erfahrungsschatz, den wir uns jetzt hier gemeinsam aufgearbeitet haben, mit dir unter anderem. Also Klaus L. beispielsweise ist vielleicht einigen noch ein Begriff aus der ersten Staffel, der silberne Fuchs, der eben für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet hat und der ein Institut hatte. Als er im Rentenalter war, sozusagen nicht mehr so viele Berührungspunkte mit verschiedenen Menschen aus der Diplomatie und aus der Welt der Außenpolitik hatte und sich dann eben ein Institut erdacht hat. Also es war quasi so eine Art Schein-Think-Tank, den der BND ihm quasi auch noch finanziert hat, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
Ja, das ist eigentlich ein klassisches Beispiel für so eine Tarninstitution in dem Fall. Da war es kein Unternehmen, sondern ein Institut. Klaus L. war ja jahrzehntelang als Angestellter der Hans-Seidel-Stiftung eben auch Quelle des BND, das war sozusagen sein Doppelleben, das er geführt hat, bevor er dann, und das führte dann eben zu diesem Vorwurf des Landesverrats, sich von den Chinesen hatte anwerben lassen. Aber nachdem er bei der Stiftung in Ruhestand gegangen war, hatte er gemeinsam mit dem BND eben sich dieses Institut überlegt als Operationsbasis. Und genau das hat dann eben tatsächlich auch so funktioniert, dass er eben mit dieser Legende des Institutsdirektors, seine Frau war auch bei diesem Institut beschäftigt, in der Welt unterwegs war, Kongresse, Veranstaltungen besucht hat, Kontakte gehalten hat zu Personen, die für den BND interessant waren und dann eben mit dieser Legende dem BND die Informationen geliefert hat, die er haben wollte. Hinzu kam, dass man ein Schulungszentrum hatte oder ein Veranstaltungszentrum in Tirol, wo dann auch Veranstaltungen gemacht wurden und internationale Gäste eingeladen wurden. Ja, und der BND saß immer mit am Tisch und hat sich das alles interessiert zugehört und die Leute, wie es im Geheimdienstjargon heißt, abgeschöpft. Also klassisches Beispiel für eine solche Tarninstitution, Organisation, in dem Fall, die quasi erstens die Legende zur Verfügung stellt und zweitens so die operative Basis ist für das, was derjenige, welche dann eben leisten soll.
Und die dann auch noch in dem Fall gleich doppelt genutzt wurde, nämlich von zwei Geheimdiensten. Die Folge kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören dazu. Also wir hatten jetzt die konspirative Wohnung, konspirative Institute oder Scheininstitute sind gerade noch zur Sprache gekommen. Wir haben die Tarnfirmen und dann ist da ja aber auch noch das quasi alltägliche Geschäft, also quasi einfach die Adressen der Hauptgebäude sozusagen von BND und Bundesamt für Verfassungsschutz, die kann man ja einfach ganz normal finden. Also da ist ja im Grunde nichts mit Universal Exports oder wie war das bei James Bond. Also da ist jetzt mittlerweile so eine relativ große Transparenz eingezogen, oder?
Ja, da hat sich einiges geändert. Also der MI6, da wurde ja lange Zeit geleugnet, dass es den überhaupt gibt. In Deutschland war das immer anders. Bundesamt für Verfassungsschutz wusste jeder, das ist dieser traumschöne Bau in Köln-Chorweiler, der sicherlich keinen Architekturpreis gewinnt, aber da wusste halt jeder, da sitzt das BfV drin. Und trotzdem gibt es natürlich Außenstellen und der BND saß in Pullach, da stand auch lange nicht dran, aber jeder wusste, das ist der BND. Und seitdem er in Berlin-Mitte sitzt, ist das ohnehin nicht zu übersehen und für jeden auch bekannt. Aber es gibt eben auch Außenstellen und der BND insbesondere hat in Deutschland diverse Außenstellen, beispielsweise in Bad Aibling. Das ist so eine Abhörzentrale, die im Zuge des NSA-Skandals bekannt wurde, weil dann überall die Fotos kamen von diesen riesigen Schüsseln, mit denen Kommunikation abgehört wird. Und da stand tatsächlich lange Zeit dran, Fernmelde-Weitverkehrsstelle der Bundeswehr. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Oh Gott, man will es gar nicht so genau wissen.
Irre Bezeichnung. Und da steht mittlerweile BND drin.
Ja, aber auch eine wahnsinnig trockene. Ne?
Das ist auch so ein Ding. Ne? Je langweiliger es klingt, desto besser. Eine andere Abhörstation ist in Rheinhausen im Breisgau. Und da stand tatsächlich über viele Jahre dran, Ionosphäreninstitut. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Aber auch da hat man dann irgendwann gesagt, also jetzt steht auch bei Wikipedia, dass es eine BND-Stelle ist, dann schreiben wir es doch einfach mal dran. Das hat Gerhard Schindler als BND-Präsident damals verfügt. Und dann hat man eben diese Tarnbezeichnungen für diese ganz offensichtlichen BND-Liegenschaften dann eben auch abgeschafft.
Also, woran erkenne ich denn jetzt, lieber Michael, dass neben mir eine konspirative Wohnung liegt? Gibt es da irgendein Zeichen, an das ich mich vielleicht halten sollte? Oder gibt es irgendeinen Anfangsverdacht? Oder würde ich das nie mitbekommen? Das ist der Sinn des Ganzen.
Also wenn sie es gut machen, kriegt man es nicht mit. Und wenn man das Gefühl hat, jemand verhält sich konspirativ, dann ist trotzdem die Frage, was mache ich mit dieser Information? Vielleicht freue ich mich auch, dass in meiner unmittelbaren Nachbarschaft irgendwas passiert, was vielleicht total spannend werden könnte. Aber in der Regel kriegt man es eben nicht mit. Und das ist ja auch der Sinn der Sache.
Und es ist wahrscheinlich auch ein sicheres Wohnumfeld dann, ne? Für mich, da wird es wahrscheinlich wenig Kellereinbrüche geben.
Auch das.
Siehste, wieder was gelernt, nicht zum ersten Mal. Wir blicken jetzt ganz anders auf unsere Nachbarn auf jeden Fall und gehen mal wieder schlauer aus diesem Gespräch raus, als wir reingegangen sind, zumindest auf dieser Seite des Tisches. Vielen Dank, Michael, dafür.
Sehr gerne.
Also, unser ARD-Geheimdienstexperte. Diesmal sage ich es noch einmal, nur um euch zu ärgern. Danke, dass du uns wieder einmal Licht in die Welt der Geheimdienste und der Nachrichtendienste gebracht hast. In dieses Halbdunkel der Institute und Scheinfirmen und konspirativen Wohnungen sehr interessant war es. Und euch danke ich wieder einmal fürs ganz genaue Zuhören und überhaupt fürs immer wieder dabei sein hier bei Dark Matters.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste mit Eva Maria Lemke.
Im Jahr 2021 klaut eine junge Frau einer Geldtransportfirma in Bremen mehr als 8 Millionen Euro, flieht in die Türkei, taucht unter und stellt sich Jahre später der Polizei. Bald wird klar, die Geschichte ist noch viel größer. Es geht um Callcenter-Betrug, Enkeltricks, türkische Mafia-Methoden und deutsche Rentnerinnen und Rentner, die um ihre Ersparnisse gebracht werden. Das alles in der neuen Staffel Die Millionendiebin, die Yasemin-Story auf ARD Sounds.